Sie hören den Kurier.
Stellt euch vor, es ist Impfung und keiner geht hin. Noch im ersten Quartal 2021 könnten die ersten Impfstoffe auch in Österreich verfügbar sein. Doch wollen sich die Menschen überhaupt impfen lassen? Eine aktuelle Umfrage ist beunruhigend. Laut dem Meinungsforscher Peter Hayek wollen nur 17% ganz sicher zur Impfung gehen. Dafür 29% sicher nicht. Hayek geht davon aus, dass man aus heutiger Sicht etwa 30% der Bevölkerung für eine Covid-Impfung mobilisieren kann. Und das ist viel zu wenig. Da braucht es mehr Nachdruck. Vielleicht sogar eine Impfpflicht? Zumindest für manche Berufe? Fragen, die ich gleich mit Eva Schernhammer, Leiterin der Abteilung für Epidemiologie an der MedUni Wien, besprechen werde. Und wir hören auch noch, warum ein Student auf tausende Euros verzichtet, weil er lieber lernen will. Mein Name ist Elias Nordmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Corona hat das Land weiter im Griff und erinnern wir uns zurück, Corona hat bei uns erst im März begonnen, also zu einer Zeit, in der die Grippesaison schon am Abklingen war. Und trotzdem hat es den harten Lockdown gebraucht, um die Zahlen irgendwie nach unten zu bekommen. So gesehen warten auch im Jänner und im Februar noch große Herausforderungen auf uns. Die aktuellen Zahlen sind auf jeden Fall nach wie vor zu hoch und es ist die Frage, ob sie überhaupt langfristig wirklich sinken. Dazu begrüße ich jetzt meinen Kollegen und Corona-Zahlenexperten Kevin Kader bei mir. Hallo Kevin.
Hallo Elias.
Kevin, zu Beginn, wie schaut es denn bei den aktuellen Neuerkrankungen aus?
Ja, von Sonntag auf Montag gibt es in Österreich 2588 neue Corona-Infektionen. Das sind wieder etwas weniger Neuinfektionen als noch zum Ende der vergangenen Woche. Positiv ist auch, dass es 3068 neue Genesene gibt. Das heißt, dass die Zahl der aktiven Fälle weiter sinkt.
Mhm. Kannst du sagen, in welchem Bundesland oder in welcher Region es die meisten neuen Fälle gibt? Gibt es da wieder irgendwelche Cluster?
Also die meisten Neuinfektionen gibt es in Oberösterreich mit 543, gefolgt von Niederösterreich und der Steiermark mit je 448 neuen Corona-Infektionen. Dabei muss man aber dazu sagen, dass die Ergebnisse der Massentests da noch nicht mit hineinfließen. Die werden etwas mit etwas Zeitverzögerung erst dazukommen.
Mhm. Dennoch, rund ums Wochenende hat es wieder einen Anstieg bei den Zahlen gegeben. Da haben kurz die Leute gedacht, oje, wir laufen in Gefahr, dass die Zahlen wieder in die andere Richtung gehen könnten. Aber ist das gerechtfertigt?
Auch da spielen jetzt die Massentests ein bisschen mit hinein. Es gibt ja Bundesländer, in denen die Massentests durchgängig gelaufen sind, wie zum Beispiel in Wien, wo dann ein bisschen mehr getestet wurde. Dementsprechend hat man auch ein paar mehr Neuinfektionen gefunden, aber grundsätzlich sind solche Schwankungen durchaus normal und bedeutet nicht automatisch, dass jetzt die Zahlen wieder nach oben gehen. Aber man muss tatsächlich sagen, die Auswirkungen des Lockdowns sind wohl nicht so stark wie erwartet, denn eigentlich haben sich die Experten schon gedacht, dass die Zahl der Neuinfektionen stärker zurückgeht.
Ja, und ein Mittel dagegen, dass die Zahlen weiter steigen, sind eben diese Massentests. Du hast schon angesprochen, in Wien haben die geändert und in anderen Bundesländern auch schon. Wie viele Leute haben denn jetzt insgesamt daran teilgenommen?
Also insgesamt waren es bisher mehr als 2 Millionen Österreicher und Österreicherinnen, was auf den ersten Blick natürlich noch viel klingt, aber die Erwartungen waren durchaus höher. Die Bundesregierung hat immer davon gesprochen, dass man sich 50% mindestens erwartet und dieses Ziel hat man klar verfehlt.
Und wie viele Infizierte wurden jetzt gefunden, die symptomlos waren und sonst andere Leute angesteckt hätten?
Ja, grundsätzlich muss man da dazu sagen, natürlich jeder Positive, der gefunden wird und keine Symptome hat, ist natürlich gut, dass man diesen findet. Bei den Massentests wurden jetzt in Österreich 4200 Infizierte gefunden. Also wenn man das ein bisschen vergleicht, das ist in den paar Tagen sind das mehr Infizierte, als wir jetzt zum Beispiel heute Neuinfektionen haben. Also ist nicht so schlecht. Die meisten gab es in der Steiermark mit 996. Grundsätzlich ist aber, wenn man sich's anschaut, im Vergleich zu den Leuten, die sich getestet haben, sind es im 0,1 bis 0,5% Bereich. Das heißt, das zeigt auch ein bisschen, dass die Dunkelziffer der Infektionen ohne Symptome wahrscheinlich niedriger ist, als man bisher angenommen hat.
Dennoch sollen ja die Massentests weitergehen. Die Bundesregierung schafft es aber nicht, dass so viele sich zu den Massentests hinbewegen. Da will man jetzt Anreize schaffen, damit sich die Leute noch mehr testen. Wie könnten die aussehen?
Genau, laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober will man ja eine Gegenstrategie zum Zusperren verfolgen und man setzt auf dieses intensive Testen. Das Problem ist, dass man bestimmte Gruppen wie zum Beispiel Jugendliche nicht so erreicht, wie man das gerne hätte. Und jetzt prüft man, wie man die Tests ein bisschen attraktiver machen kann. Details wollte Gesundheitsminister Anschober zwar noch nicht verraten, aber die Regierung prüft, wie man mit Goodies die Leute in die Teststraße bringt. Man hört da zum Beispiel von bis zu 50 Euro pro Person als Gutschein. Es soll kein Bargeld sein, sondern halt ein Gutschein in irgendeiner Form und noch ein paar andere Goodies, wo aber noch keine Details bekannt sind.
Ja, da wäre doch ganz gut ein Netflix-Gutschein oder ein Gutschein für die nächste PlayStation. Lieber Kevin, danke für die Zahlen.
Ja, bitte gern.
Ja, und bis es eine Impfung gibt, werden wir weiter auf Masken tragen, Abstand halten und eben die angesprochenen Massentests setzen müssen. Allerdings stellt sich hier schon die Frage, wenn schon so wenige zum Massentest gehen, wie viele gehen dann wirklich zu einer Impfung? Wie eingangs erwähnt, stehen viele Österreicher dem Impfen zumindest skeptisch gegenüber. Wie kann man das Problem mit den widerspenstigen Impfgegnern also lösen? Am Wochenende hat Steiermarks Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer von der ÖVP bei einem ORF-Interview aufhorchen lassen.
Ich wäre ja für eine Pflicht, auch für eine Impfpflicht, jetzt dann im nächsten Jahr. Weil wenn es um die Gesundheit geht, sage ich immer, die Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.
Allerdings ist man selbst in der ÖVP uneins, denn der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner ist wiederum gegen eine Impfpflicht. Brauchen wir also eine Impfpflicht oder müssen die Menschen einfach nur gut über die Impfung informiert werden? Am Telefon begrüße ich dazu jetzt Eva Schernhammer. Sie ist Leiterin der Abteilung für Epidemiologie an der MedUni Wien. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, Frau Schernhammer.
Sehr gerne, guten Tag.
Frau Schernhammer, die erste Frage gleich vorweg. Werden Sie sich impfen lassen?
Ja, ganz sicherlich. Natürlich unter Berücksichtigung der jeweiligen Priorisierungskonzepte, die es ja gibt, aber auf jeden Fall werde ich mich impfen lassen.
Jetzt gibt es in Österreich schon die Diskussion, ob es verpflichtend sein soll, sich impfen zu lassen. Wie ist denn da Ihre Ansicht dazu? Brauchen wir eine generelle Impfpflicht?
Nein, die brauchen wir nicht. Und das, glaube ich, ist auch ein Standpunkt, den die meisten, mit denen ich spreche, vertreten.
Dennoch ist es so, dass sich so wenige Österreicher impfen lassen wollen. Also es gab jetzt gerade eine Umfrage dazu, wo wirklich ein überwiegender Teil gesagt hat, sie warten lieber erstmal ab. Warum ist das so?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben auch gerade eben so eine Umfrage gemacht zum Impfverhalten. Und da, glaube ich, findet sich ein bisschen eine Antwort für Ihre Frage. Nämlich zeigt sich, dass über 80% der Österreicher laut unserer Umfrage gerne unabhängige Evaluierungen hätten zur Impfsicherheit. Und ich glaube, das wird Schlüssel sein, um hier auch mehr Menschen abzuholen, dass diese Impfung wirklich sicher ist und dass man sich mit Vertrauen darauf einlassen darf.
Aber wenn wir uns jetzt die Massentestungen anschauen, die einen viel geringeren Zulauf hatten als erwartet, geht es vielleicht doch nur mit einer Art von Verpflichtung?
Na, das kann man nicht ganz vergleichen. Die Massentests sind ja eigentlich nur ein weiteres Tool in der Bekämpfung der Pandemie, bevor man Impfungen hat. Und da kann man ja auch dazu sagen, Massentests sind sinnvoll, wenn sie in eine komprehensible Strategie eingebettet sind, also umfassend mit wiederholten Testungen und so weiter. Und solange das nicht der Fall ist, steht es ja auch jedem frei zu beurteilen, wie sinnvoll er es hält, da mitzumachen. Generell im Sinne der Allgemeinheit ist es natürlich immer hilfreich, wenn möglichst viele mitmachen, aber das würde ich jetzt gar nicht vergleichen mit der Impfung.
Eine Frage ist ja auch, ob das rechtlich überhaupt möglich ist, dass man die Leute zwingt, dazu sich impfen zu lassen. Wie ist da Ihr Wissensstand?
Ich bin natürlich keine Rechtsanwältin, aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man möchte, kann man das Recht dementsprechend adaptieren. In Österreich gibt es derzeit keine Impfpflicht. Es gibt allerdings diverse Situationen, wo Zugang zu gewissen Dingen verknüpft ist mit der Impfung. Ich erinnere an die Polio-Impfung und den Mutter-Kind-Pass oder auch das Masernschutzgesetz, das jetzt mit 1. März in Kraft getreten ist, wo es darum geht, dass Kinder vor dem ersten Lebensjahr Masern geimpft werden. Und das müssen sie nachweisen, um in Schulen oder Kindergärten aufgenommen zu werden.
Aber was glauben Sie, warum gibt es in Österreich, vielleicht ist Österreich da auch gar nicht so alleine, weil Sie auch gerade Masern angesprochen haben, so viel Skepsis gegenüber dem Impfen?
Naja, ich glaube, das ist auch eine Frage der Priorität in der Bewerbung quasi von Impfungen. In Österreich haben wir das auch gesehen, zum Beispiel bei der Influenza-Impfung, dass die deutlich jetzt in den Fokus gerückt ist und wir immerhin geschafft haben, von 8% auf 20% durch Impfungsrate zu kommen. Also ich glaube, das ist einfach etwas, das bisher noch nicht so im Fokus der Menschen war und sicherlich durch die Pandemie sich ändern wird.
Bei den Massentests werden ja auch Anreize jetzt überlegt, um die Leute zu den Tests zu bewegen. Kann man sich so etwas auch für die Impfung vorstellen?
Das muss man überlegen. Also ich prinzipiell bin bei der Impfung kein Freund von Anreizen, noch schon gar nicht monetären, ebenso bei den Massentests an und für sich nicht, sondern ich glaube eher, dass man hier Menschen aufklären muss, ihnen die Sicherheit vermitteln, dass die jeweilige Impfung, die sie erhalten, auch ihnen wirklich helfen wird.
Mhm. Aber sind denn die Impfstoffe auch sicher genug?
Davon gehe ich auf jeden Fall aus, denn sobald die zur Verfügung stehen werden in Österreich, dann werden die von der EU zugelassen worden sein und als sicher freigegeben. Also ein Impfstoff, der zu uns auf den Markt kommt, ist einer, der mit Sicherheit genossen werden kann, was ja natürlich nicht heißt, dass es hier vielleicht Einschränkungen gibt für gewisse Personengruppen. Aber für die Personen, für die er zugelassen ist, da gehe ich davon aus, dass er dann sicher sein wird.
Sie haben schon angesprochen, es gibt jetzt gerade in England ein wenig Aufregung, weil zwei Menschen nach einer Impfung mit einer allergischen Reaktion reagiert haben. Sollte für Allergiker, vielleicht für starke Allergiker, es so etwas wie eine Ausnahme auch von einer verpflichtenden Impfung geben oder von überhaupt, dass man sich impfen, also oder vielleicht sogar auch eine Warnung vor der Impfung?
Jedenfalls aus meiner Sicht. Das gibt es ja auch derzeit schon bei Impfungen und so wird es auch bei den Corona-Impfungen sein, dass es Ausnahmen geben wird, die sich wahrscheinlich herauskristallisieren jetzt in den nächsten Monaten und die vielleicht auch Allergiker betreffen oder zumindest bestimmte Personengruppen, die hier ein höheres Risiko anhand der Datenlage haben.
Ist es so, dass da von Impfstoff zu Impfstoff es auch verschiedene Reaktionen geben kann?
Auch davon gehe ich aus, ja. Also das kann sein, dass manche Impfstoffe nur für bestimmte Personengruppen geeignet sein werden. Also da glaube ich schon, dass es Unterschiede geben wird, welcher Impfstoff am besten geeignet für welche Personengruppe sein wird.
Eine Frage betrifft auch die Kinder. Sollen auch Kinder geimpft werden? Die gelten ja immerhin als nicht die Hauptüberträger.
Kinder werden sicherlich nicht an der obersten Stelle der Prioritätenliste stehen. Aber im Laufe der Zeit wird sicherlich dann auch die Frage auftauchen, wenn quasi alle anderen Personengruppen durchgeimpft sind, ob man Kinder auch impft. Derzeit sehe ich da keinen Bedarf, wenn wir von Kindern sprechen unter 16 Jahren. Von 16 bis 18 Jahren ist das vielleicht ein anderes Thema. Auch die stehen nicht an oberster Stelle, aber die werden vielleicht früher drankommen bei den Impfungen als die kleineren Kinder.
Mit einer Impfung will man ja auch immer eine sogenannte Herdenimmunität erreichen, also dass die Menschen nicht mehr andere, schwächere Menschen in der Gesellschaft anstecken können. Aber ab wann werden so eine Herdenimmunität beim Coronavirus erreicht?
Das kann man sich ausrechnen. Da gibt es auch Berechnungen. Das hängt von der Reproduktionszahl ab, die wir ja auch regelmäßig im Fernsehen sehen. Für Corona wird die geschätzt, zum Beispiel von der CDC in den Vereinigten Staaten auf 2,5. Und wenn man das jetzt verwendet als Ausgangswert oder Best Estimate sozusagen, dann würde man ausgehen von einer 60-prozentigen Durchimpfungsrate, um eine Immunität zu erreichen. Die kann allerdings auch niedriger sein, weil man muss ja bedenken, dass in der österreichischen Bevölkerung mittlerweile wahrscheinlich zwischen 5% und 7% aufgrund einer durchgemachten Corona-Infektion Antikörper erworben haben und weil auch noch andere Maßnahmen quasi eingehalten werden.
Ist es dann so, dass man die Impfung auch immer wieder auffrischen wird müssen, also so wie bei der Zeckenschutzimpfung zum Beispiel?
Das ist denkbar. Derzeit weiß man das noch nicht so ganz genau. Die Immunität, die man erwirbt durch die Impfung, ist auf jeden Fall für einige Monate vorhanden. Länger sind die Studien noch nicht, um das genauer zu wissen. Also insofern auch die Frage, ob sich das Virus verändert von Saison zu Saison, so wie es bei der Influenza ist, das wissen wir noch nicht. Möglich wäre es.
Die Frage ist ja auch, wo man sich impfen lassen wird, eher beim Hausarzt oder wird man dann auch eher sogenannte Impfstraßen, so wie bei den Tests, die Teststraßen einrichten? Was ist da der Ansatz?
Ja, das wird auch vom nationalen Impfgremium vorgegeben. Da gibt es verschiedene Phasen der Durchimpfung und in den Anfangsphasen wird das zentral stattfinden. Das hängt von der Verfügbarkeit des Impfstoffes ab und dann erst in der zweiten Phase, wenn großflächig Impfstoffe zur Verfügung stehen, dann wird das wahrscheinlich auch im Rahmen des Hausarztes stattfinden können.
Die Frage ist ja auch, wer zuerst geimpft werden soll. Sind das vor allem allen voran die Gesundheitsberufe, die als erstes die Impfung bekommen sollen oder auf was setzt man da am besten?
Ja, da gibt es anhand der epidemiologischen Situation auch eine Liste, wie man da priorisieren soll. Und natürlich stehen ganz oben an Spitze einerseits die Risikogruppen. Hier wird man in Österreich wahrscheinlich insbesondere ältere Personen über 80 Jahren impfen. Personen in Pflegeheimen oder Altenheimen, aber dann natürlich auch gleich der Schutz der Personen mit erhöhter beruflicher Exposition. Und da denke ich jetzt an Pflege- und Gesundheitspersonal, insbesondere am Anfang auch wieder jene, die meist exponiert sind, also auf den Intensivstationen oder auf Covid-Stationen und in der Rettung zum Beispiel.
Und da ist ja auch, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, auch die Frage, ob es genau für diese Berufsgruppen auch eine Impfpflicht braucht. Also zum Beispiel, dass ein Altenpfleger geimpft werden muss, einfach weil er so viel Kontakt mit Hochrisikopatienten hat.
Naja, einerseits kommen diese Gesundheitsberufe ohne dies jetzt laut Priorisierungsplan gleich einmal dran und können sich impfen lassen, wenn sie möchten. Ich persönlich bin kein Fan einer Impfpflicht, aber es gibt natürlich in anderen Ländern Beispiele dafür, dass besonders in den Bereichen, wo es um vulnerable Risikopatienten zum Beispiel geht, man sehr darauf drängt, auch als Arbeitgeber, dass diejenigen Personen, die in Kontakt kommen mit diesen Risikopatienten, sich impfen lassen. Ich denke jetzt an die USA, wo zum Beispiel für Influenza so ein bisschen eine Impfpflicht quasi schon besteht in Gesundheitsbereichen. Und das wird man sehen, wie sich entwickelt. Wie gesagt, ich bin kein Fan von Impfpflicht.
Ja, und die Frage ist ja auch noch, ob die Impfpflicht nicht sowieso durch die Hintertüre kommt, wenn etwa Fluglinien schon angekündigt haben, nur dass sie nur geimpfte Personen mitnehmen wollen. Können Sie sich vorstellen, dass es da, wenn man das so sieht, einfach erst zu einem, sagen wir, Impfdruck kommen könnte, dass jeder, der verreisen will, sich impfen lassen muss?
Man wird sehen, wie sich auch das entwickelt, ja. Prinzipiell ist es wahrscheinlich das gute Recht der Fluglinien, so etwas zu machen, aber dann muss man auch bedenken, es gibt viele Menschen, die sich nicht impfen lassen können, sei es jetzt aus verschiedensten Gründen, wie man ist schwanger oder sehr allergisch oder was auch immer. Diesen Personen wäre das ungerecht gegenüber. Andererseits ist natürlich die Sicherheit der Fluggäste Priorität. Ich glaube, man wird sehen, ob sich die Fluglinien dann doch mehr richten nach dem, was im Destinationsland erforderlich ist oder ob sie da zusätzlich darüber hinausgehen wollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass in irgendeiner Form die Impfung ein Thema sein wird beim Fliegen.
Nicht nur beim Fliegen, wahrscheinlich noch für uns alle etwas länger. Frau Schernhammer, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, und auch auf Twitter ist das ein Thema, wie man die Leute dazu bringen könnte, sich impfen zu lassen. Eine gute Idee kommt da von der Twitterin Journalistin. Sie schreibt, 1956 ließ sich Elvis im US-Fernsehen gegen Polio impfen, als Teil einer Kampagne der US-Regierung. Ich gehe also davon aus, in Österreich wird das der Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier übernehmen. Ja, das könnte klappen. Oder auch nicht. Ob Corona bei der folgenden Entscheidung eine Rolle gespielt hat, wissen wir nicht so genau. Aber ein Student hat jetzt freiwillig seinen Platz bei der Servus-TV-Sendung Quizjagd geräumt. 37 Sendungen in Folge war Daniel Rosenthal der Beste und konnte nicht vom Thron gestürzt werden. Jetzt geht er von selbst. Ich bin seit 1,5 Monaten jeden Abend hier. Ich möchte wieder auf die Uni, sagt Rosenthal. Heute ist er noch ein letztes Mal auf Servus-TV zu sehen. Dann geht er mit einer 750.000 Euro im Gepäck. Auch nicht schlecht. Und bei Servus-TV hofft man jetzt auf einen würdigen Nachfolger. Aber wie heißt so schön, nichts hält ewig und darüber sind schon tausende Lieder geschrieben worden. Auch von Maroon 5, Nothing Lasts Forever. Das war's für heute von mir. Einen schönen Abend noch. Ton und Schnitt heute wieder von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts, Fio oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung dort. Aber vor allem, hört bald wieder rein. Bis morgen, passt auf euch auf. Elias Nordmesnik, over and out. Show up, but you're not there. But I'm waiting, and you want to. Still afraid that I will desert you, babe. Every day, with every word, this word we get more far away. The distance between us makes it so hard.
But be honest, babe, it hurts, but it may be.